Wie wird aus einem Webseitenbesucher ein Lead? Und wie raus da eine Opportunity und dann auch ein glücklicher Kunde? Das ist ungefähr der heilige Gral im B2B-Marketing. Und mein heutiger Gast hat genau diesen heiligen Gral gefunden, behaupte ich jetzt einfach mal. Und sie verrät dir auch noch, wie du das auch machst.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute ja die Finderin des heiligen Grals im B2B-Marketing, Maria Haag, ist bei mir. Maria ist Head of Customer Journey und Campaign Management bei Festo. So, liebe Maria, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
So, ich hoffe, ich habe in der Ankündigung jetzt nicht zu dick aufgetragen, oder wie siehst du das?
Ja, ein bisschen dick, aber wir können sehr aufdröseln und dann dürfen die Hörer entscheiden.
Sehr gut. Genau, weil ich habe dich gehört auf dem Lead Management Summit und da hast du einen richtig, richtig coolen Vortrag gehalten und auf LinkedIn nachher auch ohne Ende Lobpreisungen zu deinem Vortrag bekommen. Auch ich weiß noch, ich stand da in einem Vortrag und neben mir stand mein Kollege Marcel und meinte so, das ist schon ziemlich cool, was die da umsetzen. Also dementsprechend, und du hast auch einen ziemlich coolen Jobtitel, muss man sagen. Head of Customer Journey and Campaign Management habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört. Also erzähl doch erstmal so ein bisschen zu dir, zu deinem Jobprofil. Was tust du eigentlich da?
Okay, was mache ich? Ich fange ganz kurz vielleicht an zum Einordnen. Genau, ich bin bei der Firma Festo, Mittelständler aus dem Schwabenland, global tätig. Also im typischen B2B-Umfeld sind wir tätig. Und angefangen hat alles mit dem typischen konservativen Marketing, was wir alles kennen, Flyer, Broschüren. Und wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, was braucht es denn eigentlich in dem Marketing der Zukunft, im digitalen Marketing, und wie können wir auch aus dem Marketing raus so der Business Driver sein und die Customer Journey auch mitgestalten. Und wir haben uns damit vor 3 Jahren angefangen zu beschäftigen, wie könnte eben der neue Marketingansatz aussehen, und für uns war damals schon klar, wir müssen viel stärker den Kunden in den Mittelpunkt bringen und zu verstehen auch, wie verhält sich denn unser Kunde. Und in dem Zusammenhang sind wir zum Beispiel auch an den Punkt gekommen, dass wir sagen, heutzutage ist es einfach, gibt jetzt auch so diese Zahl, 70% der Kunden kommen zu einem deutlich späteren Zeitpunkt dann auch erst mit einem Sales Engineer oder mit unserem Direct Sales in Kontakt. Und wie machen wir das denn, dass er davor bereits schon an Festo denkt und nicht erst nach 70%, wenn seine Entscheidung auch getroffen ist und wir vielleicht gar nicht mehr so viel beeinflussen können? Und das hat mich die letzten Jahre total angetrieben, da eben einen Ansatz zu entwickeln. Und das haben wir gemacht mit einer großen Organisation, Umorganisation auch sozusagen. Das bedeutet, wir sind jetzt in einer funktionalen Organisation aufgestellt. Wir haben das Glück oder auch das Privileg, ein eigenes Marketing Analytics Hub zu haben. Das heißt, wir haben ein Team, wo uns ganz stark auch mit der Datenperspektive unterstützt. Dann kommt mein Team, wo auf der einen Seite Experten drin sind, die dann die Customer Journey definieren und konzipieren. Wir übergeben dann eine Content Marketing Factory und dann eben an die ausspielenden Kanäle, entweder im Bereich Digital Marketing oder Live Marcom. Und dann kommt das zweite aus meinem Titel zum Tragen, das Thema Campaign Management. Weil mir war es dann immer wichtig, dass wir die Sachen, die wir entwickeln, nicht nur für den Tisch und für die Schublade entwickeln, sondern dass wir wirklich auch eben den Impact generieren können. Und dann gibt es ein Team, das Campaign Management, wo dann eben nochmal die ganze Implementierung unterstützt und die Länder unterstützt, vielleicht auch nochmal lokale Touchpoints mit so integrieren in der Lokalisierung. Und genau, und das heißt, ich bin sozusagen end-to-end mit dabei, auf der einen Seite konzeptionell, aber dann auch gucken, dass es wirklich dann auch zum Fliegen kommt.
Jetzt hören hier wahrscheinlich einige B2B-Mittelständler zu und denken sich so, boah, krass, wie viele Leute habt ihr denn dafür zur Verfügung? Weil ich glaube, das wird neidisch.
Ja, einige, ja.
Wie groß ist das Team so gesamt? Kannst du was sagen?
Ich habe tatsächlich keine genaue Zahl, da erwischt ihr mich jetzt, aber wir sind headquarters-seitig um die 70 Leute, würde ich sagen. Muss man aber bedenken, dass wir auch noch ein großes Messeteam haben, also die einfach auch die ganze Messe wuppen. Genau.
Nun, du hast jetzt vorhin gesagt, so angefangen habt ihr mit klassischem Marketing, also du hast Flyer konzipiert, gut ja. gesagt, typische B2B-Klischee. So, wo steht ihr denn da heute? Also was sind so für euch die wichtigsten Kanäle, um Menschen dann auch bei euch auf die Seite und dann halt eben auch vielleicht ins CRM mal reinzukriegen?
Genau, wo stehen wir heute? Also was wir sehr stark entwickelt haben, ist eine eigene Campaign Landscape, nennen es wir. Das heißt, wir überlegen uns immer genau, wo ist denn unser Kunde, unser User und was braucht er denn? Und dementsprechend werden dann Kanäle und auch die Tools entsprechend ausgesucht. Was wir uns da ganz stark anschauen, ist, auf der einen Seite arbeiten wir sehr viel mit Leadmagneten, immer zu verschiedenen Themen, um einfach zu schauen, können wir triggern, spricht das Thema oder das Produkt oder die Kampagne, spricht es an, bekommen wir Interesse gezeigt, ein Engagement gezeigt und können dann eben über Nurture entsprechend einen Kunde oder einen Kontakt entwickeln und auch ein Sales Behavior sozusagen auslösen, Kaufverhalten. Ein anderer großer Schwerpunkt, den wir haben, ist, wenn wir Kunden haben, die eben schon bei uns gekauft haben, dass wir da auch nochmal schauen, was gibt es denn da für Fulfillment, also in Bezug auf, können wir Cross-Selling mit anbieten, dass sie sich noch weitere Produkte mit anschauen, können wir stärker in Bundles gehen, in Upselling, Downselling. Also da sind wir nochmal sehr stark dabei, um zu schauen, was wurde denn gekauft und gibt es Bereiche, die vielleicht für den Kunden interessant sein können. Und dann ist es für mich immer wichtig, nicht nur in einzelnen Kanälen und Touchpoints zu denken, sondern eben auch in Beziehungen. Also dann eben konkret auch, wie bleiben wir einfach mit dem Kunden weiterhin in Kontakt? Wie können wir das Vertrauen aufbauen und immer in einem Austausch bleiben? Und da sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir einen sogenannten Long-Term-Nurture aufgebaut haben. Das heißt, wir ziehen immer an Verhalten, was wir beim Kunde sehen, bekommt er dann eben wieder auch über die Marketing-Automation zusammengesetzt, dann seine E-Mail in dem Fall ausgespielt und immer wieder mit dem Ziel, Vertrauen aufzubauen, zu halten und immer wieder eben dann den Kunden in einen von diesen zwei Elementen zu überführen. Entweder, dass er dann über einen Lead-Magnet getriggert ist und dann eben wieder die Journey geht über einen Lead-Magnet und sich da dann bis über die verschiedenen Awareness-Phasen bis zu einem Kauf durchhangelt. Oder eben dann, er hat schon gekauft und wir können ihm noch weiteres Portfolio zeigen, was ihn dann auch interessiert.
Und da ist schon eine ganze Menge drin gewesen, weil jetzt, also wir haben ganz viele prozessuale Sachen, wir haben da Automation-Sachen mit drin, wir haben da kampagnenseitige Sachen mit drin. Also wo ich sofort gestolpert bin oder was sofort sich bei mir verfangen hat, total verrückt. Ihr denkt das vom Kunden aus. Das ist ja, ihr denkt, also nicht in Kanälen zu denken, sondern vom Kunden aus. Das ist ja total abenteuerlich. Weil, ich meine, tatsächlich führen wir ganz, ganz viele Diskussionen ja in Richtung Kanäle. Was kann ich auf LinkedIn machen? Was kann ich im Bereich SEO, Geo machen? So, was kann ich im Bereich Marketing Automation machen? Und du sagst jetzt halt eben so, wir gucken uns an, wo der Kunde steht und was er in diesem Punkt seines Entscheidungsprozesses braucht und denken von da aus. War das ein längerer Prozess, das zu etablieren? Wart ihr vorher in dieser Kampagnenlogik, Kampagnendenke eher drin oder war das immer schon so?
Nee, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein langer Prozess gewesen, durch den wir die letzten Jahre durchgegangen sind und ehrlich gesagt immer noch durchgehen. Weil natürlich bespielen wir die kompletten klassischen Kanäle und Touchpoints, aber wir orchestrieren eben sehr aus Kundensicht kommend. Und wir haben dafür extrem viele Diskussionen gehabt. Zum einen intern ist es in Marketing schon ja dann ein großer Change gewesen, Marketing neu zu denken, aber dann eben auch mit unseren Kollegen außerhalb vom Marketing, ob es Produktmanagement ist oder ob es der Vertrieb ist. Das ist eine große Veränderung, weil wir auf einmal immer ankommen mit der Frage, ich habe spontan jetzt ein Beispiel im Kopf gehabt, es hieß Maria, mach mal eine Produktkampagne. Und dann ich gefragt habe, ja, aber was löst dieses Produkt denn beim Kunden für einen Schuhdrücker oder eine Challenge? Und da tun wir uns noch sehr schwer. Also wir kommen halt immer aus diesem, hey, guck mal, ich habe ein cooles Produkt. Und es promote es doch und es ist doch klar, wenn man das promoten, dann versteht der Kunde schon, für was das ist. Aber da, das erfordert schon viel, auch dranbleiben, motiviert bleiben und immer wieder den Prozess zu durchlaufen. Was ich ja auf dem Summit gezeigt habe und was extrem hilft, sind die angesprochenen Awareness-Phasen. Also wirklich zu überlegen, wo steht denn jetzt mein Kunde? Ist er unaware? Also er weiß noch überhaupt gar nicht, dass er ein Problem hat und fühlt aber vielleicht irgendwelche Symptome. Ich nehme da immer ganz gern mein persönliches Beispiel, dass ich eine Zöliakie habe und in der Unaware-Phase habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich Zöliakie habe und auch keine Nudeln essen darf mit Weizen. In der Problem-Aware-Phase merke ich dann aber vielleicht, okay, da läuft echt was schief und immer nach dem Essen geht es mir nicht gut. Das heißt, ich fange an, mein Problem zu validieren. Was hat das für einen Impact? Wie groß strahlt es aus in meinen Alltag rein? Und dann gehe ich dann immer weiter, dann auch mit der Diagnose, jetzt im Bezug dann auch auf das private Beispiel, gehe ich dann über und sage, okay, kurze Depression, was machen wir jetzt? Ich kann keine Nudeln mehr essen. Wie sieht es denn dann in der Solution-Aware-Phase aus? Und in der Solution-Aware-Phase geht es eben darum, dass ich nach verschiedenen Lösungen gucke, die zu meinem Problem passen. In meinem Fall jetzt Zöliakie-Nudeln und finde dann eben, es gibt auch glutenfreie Nudeln. In der Product-Aware-Phase schaue ich mir dann an, was für Nudeln Hersteller gibt es, wie viel Zucker haben sie, schmecken sie gut, wie sehen sie aus, wenn sie gekocht sind. Also ich fange da wirklich dann auch an, das genau anzuschauen und zu testen. Und in der Mouse-Aware-Phase kaufe ich. Und genau das machen wir auch in der Customer-Journey-Entwicklung, dass wir genau schauen, in welcher von diesen 5 Awareness-Phasen steht unser Kunde. Und dementsprechend ordnen wir dann auch die Kanäle und Touchpoints zu und vor allem der Inhalt, der Content, der da eben gespielt wird, um eben die Relevanz dann auch sicherzustellen.
Und jetzt, auch da war schon wieder super viel drin, weil damals dein Beispiel im Summit hat mich total getriggert, weil ich den gleichen Prozess auch durchgelaufen habe, weil meine Kinder beide Zöliakie haben. Das heißt, dieses ganze Nudelbeispiel kann ich hoch und runter und permanent, sobald ich im Ausland im Supermarkt bin, gucke ich, was die für Nudeln haben, muss die mal sofort ausprobieren und gucken, ob die besser sind als das, was man bei uns kriegt. Ich finde das auch sehr, sehr schön beschrieben. Lass uns da nochmal einen Sprung machen. Du hast nämlich vorhin das Thema auch angesprochen, Thema Produktmanagement und Vertrieb mit in diesen Prozess mit reinnehmen. Weil das ist ja im B2B-Kontext ja auch so einer der Klassiker. Wer ownt welchen Teil der Customer Journey? Also ab wo? Weil früher war es so, ne, das Marketing hat den Messestand gemacht, der Vertrieb stand da, hat Kaffee getrunken, hat die Deals eingetütet und dazwischen ist irgendwie nichts passiert. So, schönes altes Klischee, aber wir sind da zum Glück weit, weit drüber hinaus. Und das heißt, was wir ja wahrnehmen, ist, dass einen relevanten Anteil der Customer Journey, der passiert ja irgendwie so im nicht sichtbaren Bereich oder er wird vom Marketing stark gesteuert. Und die größte Herausforderung, die wir immer sehen, ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Wann ist ein Lead Sales ready, dass ich den an die Vertriebskolleginnen und Kollegen übergeben kann, dass die sagen, genau richtiger Zeitpunkt, genau richtige Qualität, von denen hätte ich jetzt gerne mehr, weil wir sehen am Marketingseite auch regelmäßig, dass einfach so, wir machen ein Webinar, 500 Leads werden auf den Hof gekippt und der Vertrieb darf die dann abtelefonieren. Also ist so das, was ich von Kunden gespiegelt kriege, was halt eben in der Vergangenheit stattgefunden hat. Ihr scheint da ja ein smarter einen Weg gefunden zu haben. Kannst du mal so ein bisschen die Customer Journey, jetzt diese einzelnen Stufen, die du auch genannt hast, mal durchdeklinieren und sagen, wo ist eigentlich bei euch der richtige Punkt, wo Sales dann ins Spiel kommt?
Okay, ich würde sogar noch mal einen Schritt vorher machen. Hm? Also ab dem Moment, wenn wir ein Thema auswählen, kurzer Zusatz, wir arbeiten immer in Sprints. Also das heißt, wir haben sogenannte Fokus- oder Customer Journey Weeks, in denen wir arbeiten. Und die finden einmal im Quartal statt. Und das Ziel von dieser Woche ist, diese Customer Journey, dieses Scribble für die einzelnen Phasen. Was ist das Mindset vom Kunde? Was brauche ich dazu? Welche Assets brauche ich? Wie triggere ich an? Wo führe ich hin? Welche Leadmagneten kommen ins Spiel? Was ist Ziel? Genau das wird in so einer Focus Week definiert. Und da kommt auch erstmalig unser Vertrieb mit ins Spiel. Also ich bin ein absoluter Fan davon, dass wir Teams und verschiedene Disziplinen zusammenbekommen und nur dann auch eine gute Journey entstehen kann. Und das ist mit der erste Zeitpunkt. Also ab dem Moment, wenn wir ein Thema definieren, geht der Customer Journey Experte in dem Fall los und versucht, diese verschiedenen Perspektiven aus Strategie, aus Daten, aus Erfahrungen in den Märkten zusammenzubringen und ein Bild zu formen. Und da ist immer der Vertrieb schon mit dabei. Und das ist für mich super wichtig, dass er zum einen in der Vorbereitung mit dabei ist, weil wir können ja voneinander einfach auch viel lernen. Aber auch in der Fokuswoche gibt es einen Tag, den nennen wir Breakout-Session mit den Experten. Und auch da kommen alle Experten dazu, sofern es zu dem einzelnen Thema Sinn macht. Das kann sein, wir hatten schon Themen, wo jemand aus dem Vertrieb dabei war, aus dem Produktmanagement und auch aus einem Fokus-Cluster. Und manchmal ist eben dann vielleicht nur der Vertrieb mit am Tisch. Aber das ist mir super wichtig. Und genau da stellen wir dann die Frage, die du jetzt gestellt hast. Wann sagt ihr, hey, da rufe ich sofort an, dem Lead gehe ich hinterher? Als wir mit dem Konzept gestartet haben, haben wir und wenn ihr jetzt die Phasen im Hinterkopf habt, dann haben wir oft schon den Lead übergeben in der Unaware-Phase, nicht in der Unaware, nicht, aber in der Problem-Aware-Phase, weil eben ich oft das Feedback bekommen habe, Maria, das ist schon total spannend, wenn ich dann weiß, wer mit diesen Lead-Magneten, ob es jetzt ein E-Book war oder wie auch immer, eine Checkliste, wer damit interagiert hat. Mhm. Die Kollegen haben dann selber gemerkt, das ist zu früh. Also wir brauchen dann genau da auch das Marketing dazwischen, die dann schon mal die Informationen bezüglich dem Lead-Magneten anreichern, mit weiteren Informationen ergänzen, die aber auch nachhaken und nochmal gucken, wir machen das mit dem E-Mail-Nurture, war das jetzt aus Versehen angemeldet und die E-Mail-Adresse hinterlassen oder ist da wirkliches Interesse dran? Schauen da ganz stark auch das Thema Engagement auch und erst inzwischen in der Solution, meistens in der Product-Aware-Phase, übergeben wir dann den Lead den Lead an unseren Vertrieblern und dann sind die aber auch hinterher. Also wir gucken auch immer an, wie ist das Lead-Follow-up, wie gut kam der Lead bei Ihnen an, also wie gut war es vorbereitet und das ist ein wichtiger Punkt und dann funktioniert das Follow-up auch. Eine Herausforderung, die ich momentan auch sehe allerdings bei dem Thema Lead, ist bei uns das Global Setting. Also bei uns werden alle Kampagnen inzwischen global vorbereitet und auch ausgerollt. Und jetzt ist eben für uns momentan ein großes Thema, wie bringen wir denn global die Awareness, dass es digitale Leads gibt und dass es nicht nur Messe-Leads gibt. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich für dieses Halbjahr auch nochmal ein Fokus. Also einfach auch nochmal den Vertrieb zu schulen. Was bedeutet es, wenn ich im CRM einen digitalen Lead angezeigt bekomme? Was hat der denn dann schon für eine Reise hinter sich und wie relevant ist der dann? Aber das geht nur in gemeinsamem Austausch.
Ja, das Letzte, was du jetzt gerade geschildert hast, kenne ich von vielen unserer Kunden, die international aufgestellt sind. Das heißt, so die Maturity in den einzelnen Märkten, da liegen Welten zwischen von, da sitzen anderthalb Leute, die eigentlich nur Sales machen und das ist der gesamte Standort bis hin zu, da sitzen mehrere tausend Leute mit einem krassen Marketing- und Sales-Team da und wie die super viel Automation haben. Ist das bei euch dann ähnlich?
Ja, genau. Das ist bei uns auch ähnlich. Also du hast alles. Da haben wir sicherlich noch Verbesserungsbedarf, ja.
Mhm. Ja. Und jetzt will ich nochmal an den Anfang der Journey springen. Du hast von Lead-Magneten gesprochen, du hast E-Book gesagt. Ist E-Book bei euch noch so der Klassiker, der nach wie vor läuft? Macht ihr auch andere Formate, Webinare? Habt ihr irgendwelche Produkte oder irgendwelche Konfiguratoren, wo man sich einloggen kann? Also so, wie sieht bei euch der Weg ins CRM aus, wenn ich Kunde werden will bei euch?
Ja, genau. Vielleicht zum Ergänzen nochmal wichtig zum Verständnis, weil wir jetzt schon über die verschiedenen Phasen gesprochen haben. Die einzelnen Phasen sind immer mit einem Lead-Magnet miteinander verknüpft. Das hat den großen Vorteil auch für mich. Es ist für mich wie eine Art Data-Anchor. Also ich gehe einfach davon aus, wenn mit einem Lead-Magnet aus der Phase zwischen Problem und Solution Aware interagiert wird, da ist ein gewisses Interesse da und der User oder der Kunde hat für den scheint der Content relevant zu sein. Und das heißt, wir sind momentan noch ein bisschen am Testen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, kann ich dir dazu mehr sagen, was so unsere Top-Magneten für die einzelnen Phasen sind. Aber momentan probieren wir ein bisschen aus. Also wir haben zum einen auch Checklisten. Also zum Beispiel, wir hatten, glaube ich, beim Thema Energieeffizienz auch mal so eine Checkliste als Lead-Magneten angedacht. Wir haben auch Videos und Erklärvideos angedacht. Das hat allerdings nicht funktioniert. Das brauchen wir nicht mehr. Die können wir nicht gaten. Aber da sind wir so ein bisschen noch am Testen. Was wir aber schon merken, was funktioniert, vor allem in den früheren Phasen, sind tatsächlich diese E-Books und auch Webinare, die dann on demand zur Verfügung stehen. Lead-Magneten, die wir dann nehmen, wenn es eher in diese Phasen, die nachgelagerten Phasen gehen, Solution oder Product Aware, dann nutzen wir dann auch Tools in Form von, wir haben Engineering Tools oder auch Konfiguratoren schon von den einzelnen Produkten her, wo man dann einfach auch noch was durchspielen kann oder direkt dann auch vielleicht meist nicht eine Testlizenz von einem digitalen Produkt schon ziehen kann. Umso mehr wir dann Richtung Solution und Product gehen, umso konkreter wird es dann auch schon mit dem Produkt in Bezug gebracht. Und von heraus probieren wir dann eben tatsächlich eher, ja, wie gesagt, Webinare, E-Books. Wir haben auch sogenannte Festo Experience Center verteilt. ist es zum Beispiel jetzt auch für mich ein Touchpoint, wo ich super relevant finde. Der wird dann aber oft in der Lokalisierung dann nochmal betrachtet und dann eben auch sehr spät in der Customer Journey, weil es natürlich ein teurer Touchpoint ist in dem Fall auch. Und da schauen wir dann auch also lokal nochmal nach, wird eingeladen, dass du dir deine Lösung direkt mal bei uns in so einem Experience Center anschauen kannst. Mhm. Also da versuchen wir gerade so eine Bandbreite aufzumachen und auch zu gucken im Monitoring dann, was funktioniert nicht und so ein bisschen zu vergleichen. Das würde ich sagen, ist ongoing. Ja.
Also ich kann mir das dann so vorstellen, ich bin Teil eurer Zielgruppe, bin gerade so in dieser Phase, wo ich merke, so Problem Aware, ich merke, da irgendwas funktioniert da nicht. Ich fange an zu suchen, stolper über ein E-Book von euch, lade mir das runter, kriege dann ein bisschen E-Mail-Nurturing, wo ihr dann auch mehr über mich und mein Verhalten rausfindet. Wenn ich dann auffällig werde, dann schubst ihr mich halt eben auf so die nächste Stufe und sagt hier, oder nicht, ich komme über die Checkliste rein, dann werde ich Richtung Webinar oder E-Book geschubst. Und wenn ich da auch weiter positive Signale sende, dann sagt ihr, guck mal, hier haben wir so eins von unseren Engineering-Tools, probier das doch mal aus. Und wenn ich da dann auch irgendwie fleißig drin bin, dann ruft irgendwann ein Sales-Kollege an und sagt, willst du kaufen?
Genau. Ziemlich genau so. Ja. Das wäre natürlich Best Case, ne? Müssen wir uns schon auch vorstellen. Und natürlich laufen die nicht alle linear durch. Aber dadurch würde ich sagen, ich schaffe eine gewisse Infrastruktur, dass der Kunde, der Kontakt einfach hüpfen kann oder der User. Weil wir alle wissen, der Einkaufsprozess ist nie komplett linear, er geht immer vorwärts, rückwärts und dann gehe ich eine Zeit, kommt dann wieder. Aber es ist alles da. Ist für mich ein ganz großer Vorteil auch, dass das always on ist, mein Hauptargument intern, wenn ich davon erzähle, dass es eben keine Kampagnen mehr sind, die eine 3-monatige Laufzeit hat, sondern der Kunde ist an dem Punkt, wird getriggert, interagiert mit in einem gewissen Content und er wird immer abgeholt. Und im Best Case können wir ihn eben dann so nurturen, dass wir ihn dann an einen der Kanäle übergeben. Auch da haben wir verschiedene. Wir haben jetzt viel über den Vertrieb gesprochen. Wir haben aber auch eben die Kundenkategorisierung, wo wir sagen, es ist einfach ein digitaler Kunde, den wollen wir auf der digitalen Journey behalten. Und wir arbeiten aber auch mit einem Händlernetzwerk, mit einem Partnernetzwerk zusammen. Und auch da kann es zur Übergabe an Partner kommen. Das heißt, für uns ist eben auch nochmal in der Beginn der Journey-Entwicklung einfach wichtig. Was wollen wir erreichen? Welche Kanäle wollen wir bespielen? Wo geht es am Ende hin? Geht es direkt in den Online-Shop? Wollen wir wirklich Sales damit generieren? Oder ist es eine Übergabe von dem Lead an einen der Kanäle?
Du sagst zwischendurch mal so viele Sachen, wo ich eigentlich so, da müssen wir tiefer reingehen, da ist immer super, 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 super viel drin. Aber ein Punkt, da muss ich unbedingt reinspringen, und zwar so das, was du gesagt hast, die Kunden springen in der Customer Journey. Markus Bersch hat es mir, glaube ich, mal gesagt, der meinte, die Customer Journey ist keine geführte Rundreise. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Also, du hast immer so diese Funnel-Logik, wir packen die Leute oben rein, schieben die da durch und unten springen dann glückliche Kunden raus. Ja, die Realität im B2B-Sales sieht halt komplett anders aus und die Leute springen halt eben, der Kaufentscheidungsprozess ist lang und dementsprechend ist es wichtig, halt eben das auch nicht so als linearen Funnel zu betrachten, sondern wenn die Leute andere Signale senden oder mal gar keine Signale, dann pack sie halt eben mit einer anderen Kommunikation dann nochmal neu an. Aber ich finde es halt eben auch wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht eine lineare Kampagne, sondern das ist always on. Wir lassen die Leute nie in Ruhe, außer sie drücken unsubscribe, so ungefähr. Aber ansonsten füttern wir sie weiter mit Content und gucken, welche Signale die senden. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
Genau, nee, kann ich komplett unterstreichen, was du sagst. Also das ist eben auch dann eben unser Ziel mit dieser Kampagnenlandschaft, die wir aufgebaut haben, immer wieder diesen Trigger zu setzen und zu versuchen, den Kunden den Kontakt wieder in die Festo-Journey zu bekommen.
Was kommuniziert ihr dann? Also ist das sehr, sehr viel fachlicher Content? Ist das, hallo, wir sind Festo, wir sind sehr gut, kauf bei uns? Also so wie ist so diese Range von, wir machen Educational Content, wir unterhalten die Leute, wir machen Product Pitch, also so wie teilt ihr das auf?
Ja, also gerade das, was du gesagt hast, hallo, wir sind Festo, das versuchen wir tatsächlich nur in unserer sogenannten Welcome Series zu machen. Also wir haben, wenn du zum allerersten Mal mit uns in Kontakt bist, dann stellen wir uns höflich vor, wie man das eben auch macht, wenn man sich persönlich kennenlernt. Hallo, das sind wir, das machen wir, das ist ein dreistufiges E-Mail. Das haben wir zum einen, haben wir eine Welcome Series, wenn du, wie gesagt, zum allerersten Mal mit uns in Kontakt bist. Es kann ein Messebesuch sein, es kann zum ersten Mal, dass du dich ein Formular bei uns ausfüllst sein, dann läufst du automatisch diese Hallo, wir sind Festo Journey durch. Wir haben das aber auch einen Ticken mit einem anderen Fokus, wenn du dich bei uns zum Beispiel im Online-Shop registrierst. Auch da geht eine automatisierte Welcome Series los, wo wir dir den ganzen Online-Shop und die ganzen Benefits erklären, was du finden kannst, wie es funktioniert. Ansonsten versuchen wir tatsächlich aus Sicht des Kunden zu kommen, also immer zu überlegen, wo haben wir jetzt die Relevanz für den Kunden? Und das kann educational Content sein, das kann aber auch sehr fachlicher Content sein. Das ist tatsächlich dann immer pro Awareness-Phase und pro Thema abhängig. Also wir gehen immer vom Mindset vom Kunden gedanklich los. Was beschäftigt den Kunden? Ist es emotional? Also wir versuchen da wirklich das auch zu fühlen und ihm dadurch dann auch entsprechend den Content zur Verfügung zu stellen. Und da würde ich sagen, gibt es erstmal keine Limits. Was wir vielleicht tatsächlich nochmal so als Standard auch, da arbeiten wir auch eng mit Corporate Communications intern zusammen, sind so Success Stories. Mhm. Also das merken wir halt auch oft, dass das eine ist ja, dass wir sagen, aber es hat immer natürlich nochmal, wird nochmal stärker betont und unterstrichen, wenn auch Kunden für uns sprechen. Das heißt, das ist für mich schon ein Element. Wenn es geht, versuchen wir das immer mit einzuplanen, dass wir eben Kunden-Success-Stories, Applikationsbeispiele mit integrieren. Das findet auf der einen Seite eher emotional statt. Aktuell zum Beispiel auch mit Reverse-Videos. Was hat eigentlich, was hat ein Auto mit Festo zu tun oder ein Schuhkarton? Wie geht das alles zurück dann in die Festo-Welt oder in Bild? Also so Festo im Alltag. Das ist in der Unaware-Phase für uns ein super schönes Mechanismus, da eben auch Festo nochmal anders erlebbar zu machen. Und dann ist es für uns eher, wenn wir dann auf der fachlichen Ebene sind und eher auf der Beziehung dann mit dem Kunden, nochmal ein wichtiges Element in der Most-Aware-Phase. Also wenn es darum geht, wo kaufe ich denn jetzt ein? Was ist so der letzte Trigger, der dann eben unterstützt, den Kauf zu tätigen? Und da spielen wir auch gerne die Kundenstories nochmal aus, aber dann eher auf, eine Success-Story geschrieben. Aber die Videos, die finden in dem Fall eher in der Unaware-Phase statt, der Applikationsbericht oder die Kundenstory, es findet dann eher in der Most-Aware statt. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir kreativ oder ich wünsche mir Kreativität. Wir nutzen viel Blogartikel, das ist mal einfach geschriebener Text, mal ist es ein Interview, also da ist alles dabei.
Und das Ganze ist ja jetzt im Laufe so der letzten Jahre entstanden, hat sich entwickelt. Mhm. Wenn man jetzt das irgendwie hört, dann denkt sich so, boah, das ist ein dickes Brett. Also keine Sorge, das muss man nicht irgendwie, ne, Rom wurde ja auch nicht in einer Woche erbaut, wie ist das Sprichwort. Und dementsprechend solche Systeme dauern halt eben auch. In dem Zuge interessiert mich, das ist ja auch so ein Optimierungsprozess, hast du ja auch so geschildert. Wir probieren Sachen aus, ihr habt dann Videos getestet als Gated Content, hat nicht funktioniert. Was sind so die Kennzahlen, auf die du täglich, wöchentlich, monatlich, wie auch immer, schaust? Also an welchen Kennzahlen orientierst du dich und auf Basis welcher Kennzahlen triffst du dann Entscheidungen?
Sehr gute Frage. Auch hier, wir gehen den typischen Funnel, schauen wir uns an. Also wir schauen uns das Wichtigste ist, und ich glaube, da ist die erste Challenge, was wollen wir denn erreichen mit dem Thema? Also ist es ein Thema, wo wir Awareness generieren wollen, dann gucke ich natürlich auf diese sogenannten Reach-KPIs, Reichweite, kriege ich die Leute überhaupt rein, was passiert mit meinem Google-Ranking? Oder ist es dann wirklich auch, wir wollen die Leute ja auch Leads generieren? Oder ich habe jetzt gerade das Beispiel von Engineering Tools im Kopf. Da geht es nicht nur darum, ich will nicht nur die Awareness generieren, sondern ich will auch, dass das Tool genutzt wird. Also das heißt, dann gucke ich mir ja auch nochmal die Engagement sehr stark an. Oder gehe ich dann in die Conversion? Aber was heißt denn jetzt Conversion? Also sprechen wir von Opportunities, sprechen wir direkt von Sales. Das heißt, wir gucken tatsächlich den kompletten Funnel an, Reach, Engage, Convert und gehen dann auf das jeweilige Thema und definieren da dann nochmal, was wollten wir denn jetzt erreichen? Und wir sind momentan dabei, gemeinsam mit dem Analytics-Team zum einen nochmal ein neues Dashboard zu bauen, um da eben auch mehr in die Vergleichbarkeit zu kommen mit den einzelnen Themen, um dann eben auch so mehr in diese Best Practice zu kommen. Weil jetzt habe ich halt eine gewisse Anzahl von Leads, die ich dann tatsächlich übergebe an den Vertrieb, aber was ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht? Und das ist so eine Frage, ich glaube, da kann man stundenlang drüber sprechen, aber deshalb, da versuchen wir gerade stärker drauf zu gucken. Es fängt aber mit den Zielen an, und hört dann natürlich auf, nochmal, wann sind wir auch denn happy? Also ich frage immer, wir kommen ja hier bei uns aus Esslingen, gibt es die Sektkellerei Kessler, und meine Standardfrage ist immer, wann gehen wir zum Kessler? Also wann sagen wir, das war jetzt erfolgreich und wir machen Säckle auf. Das ist jetzt nicht eine typische KPI, aber die hilft halt ganz stark, weil wir müssen ja irgendwie uns an die KPIs rantasten, und ist mir daher sehr wichtig, im Voraus schon zu definieren, was wir erreichen wollen, wann wir sagen, jetzt sind wir auch zufrieden. Und dann kann ja sein, dass nachfolgend noch weitere Ziele dann oder entsteht. Und genau, das sind die Sachen, die wir anschauen. Ansonsten, was wir uns auch gerne anschauen, ist die Zahl Attributed Sales. Also das ist eben auch nochmal so eine typische KPI, die bei uns im Standard-Endsport mit drin ist, wo wir über die letzten Jahre einfach auch im Vergleich anschauen, was passiert mit der. Aber auch da müssen wir lernen, was haben wir für Stellschrauben, wie können wir die KPI beeinflussen. Genau, also von daher würde ich sagen, es ist auch so ein ongoing Process momentan bei uns.
Ich finde die Sektkennzahl ganz gut. Find ich sehr greifbar. Aber ich meine, und man muss das Ganze, was wir ja auch hier besprechen, das ist ja ganz viel Marketing-Nerd-Talk, man muss das Ganze ja auch so transferieren, dass die Leute da Bock haben, drauf hinzuarbeiten und das Ganze halt eben auch irgendwie greifbarer zu machen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild dann da. Wir müssen trotzdem in den Nerd-Talk nochmal rein, dass wir nicht zum Sekt direkt abdriften. Du hast jetzt gerade gesagt, so dieses Thema Attributed Sales finde ich einen ganz spannenden Punkt. Wie lang ist bei euch so ein Kaufentscheidungsprozess von bis?
Also, ja, das ist tatsächlich auch wieder, da haben wir die Schwierigkeit, du hast halt alles mit drin. Wir gucken uns aber beim Attributed Sales bei der KPI 3 Monate an.
Hast du ein grobes Gefühl dafür, wie viele Touchpoints braucht man normalerweise, bevor das überhaupt mal Sales ready werden kann?
Nee, da muss ich leider passen. Also da ist tatsächlich alles dabei. Wir haben Bereiche, die wir abdecken, die sehr stark aus dem Projektmanagement kommen. Also da sind einfach ganz lange Projektzyklen dahinter. Und dann haben wir manches eben, wo super schnell durchflutscht. Das ist auch für uns so ein bisschen die Challenge, immer rauszufinden, okay, wie gehen wir die einzelnen Themen oder die einzelne Herausforderung an? Da sind wir sehr heterogen aufgestellt. Was wiederum zum Anfang von unserem Gespräch deshalb so wichtig ist, alle Leute am Tisch zu haben und zu verstehen, was ist das Wichtige bei dem Thema, wann gehen wir zum Kessler, wer sind unsere Fokusländer auch, ne? Müssen wir die Fokusländer mitnehmen, sind die schon onboarded, braucht so ein internes Training dazu, also super, super wichtig, und das kann ich daher gar nicht so pauschal beantworten.
Wenn wir auf das ganze Thema schauen und diesen Leistungssport B2B-Marketing, du machst den ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Wenn du Entscheidungen triffst oder wenn du so Hypothesen aufstellst, wie viel ist da, dass du sagst, ich brauche da Kennzahlen, und wie viel ist da jetzt auch über mehrere Jahre entstanden Bauchgefühl, dass du einfach sagst, wir gehen jetzt mal in die Richtung, wir haben zwar nicht 100% valide Daten, aber ich bin ziemlich sicher. Also so Entscheidungsfindungsprozess bei dir selbst. Kopf, Bauch, Daten, Bauchgefühl, wie tickst du da?
Ich tick selber sehr stark aus dem Bauchgefühl, aber die Entwicklung geht sehr stark auch in die Datenrichtung, zumindest mit dazu zu bringen. Also ich glaube, wir müssen verschiedene Perspektiven immer mehr zusammenbringen, und bei mir läuft auch der Prozess von der Themenselektion, also welche Themen kommen denn in so eine Fokus-Week rein, wie ich es dir erzählt habe, und genau da beschäftigt mich das momentan extrem, weil auf der einen Seite bin ich mit den verschiedenen Kollegen aus den verschiedenen Bereichen, mit den Stakeholdern in einem super engen Austausch und höre viel zu. Dieses Thema aktives Zuhören, nehm da viel mit und versuche immer alles aufzusaugen, was da so kommt und zu clustern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir in der Vergangenheit oft die Themen gemacht haben, der wo am lautesten geschrien hat. Also das ist deshalb immer so, ist das jetzt deshalb wirklich auch relevant? Mir hilft voll die Orientierung da sehr stark, der Blick auf die verschiedenen Strategien, Corporate Strategy, Sales Strategy, einfach da nochmal den Abgleich zu haben. Passt das wirklich oder ist für mich oft schon das erste Auswahlkriterium? Ich bin aber momentan eng im Austausch auch mit den verschiedenen Bereichen, die sich das datenseitig nochmal anschauen. Also was gibt's eigentlich einfach auch nochmal für ein Marktpotenzial dahinter? Unser Marketing Analytics Team hilft auch nochmal schon zu schauen, können wir da aus den aktuellen Daten schon irgendwas rauslesen, gewisses Verhaltensmuster, und dass wir einfach zu diesem Bauchgefühl und zu den Erfahrungswerten nochmal eine neue Perspektive bekommen. Und die finde ich eigentlich, muss ich sagen, auch ganz arg wichtig, auch wie gesagt, in Bezug auf die Themenplanung. Das eine ist, wir gucken intern rein und das ist ja dann viel Erfahrung und viel, wo wollen wir hin? Auf der anderen Seite aber auch nicht zu vergessen, was haben wir für Möglichkeiten, am Markt zu gucken, nach was googeln die Kunden, was gibt es für Trends und wann springe ich dann eben auch auf so einen Trend und sage, finden wir jetzt zwar in keiner Strategie, aber das scheint ein wichtiges Thema zu sein, es treibt unsere Kunden rum und lass uns da doch nochmal tiefer reingehen. Also deshalb, wir kommen viel aus dem Bauchgefühl und aus Erfahrungswerten, aber es tut gut, das so ein bisschen in Balance zu bringen.
Ja, kann ich so unterschreiben. Also vor allen Dingen auch bei diesem Thema Bauchgefühl, fragt die Sales-Leute. Also die wirklich das Ohr auf dem Gleis haben, die tagtäglich mit Kunden sprechen oder Produktmanager, Accountmanager, wie auch immer die bei euch heißen. Also die Leute, die mit den Kunden sprechen und einfach mal sich vielleicht auch dazusetzen und einfach mal zuhören, worüber die reden. Ich gehe regelmäßig in QBR-Meetings bei uns, bei Kunden mit rein und höre einfach zu und gucke auch wirklich, welche Wörter die verwenden. Da kriegst du ein Gefühl dafür und wenn du das dann auch datenbasiert validieren kannst, dann kann man halt immer sagen, okay, da stecken wir jetzt Energie rein. Aber es ist so dieses, nach ein paar Jahren hat man so ein Gefühl dafür, in welche Richtung das gehen kann und dann die größte Herausforderung finde ich immer, die Zahlen dann nicht so zu interpretieren, wie man es gerne hätte, sondern die Zahlen dann auch trotzdem nüchtern zu betrachten.
Absolut. Und vielleicht da ergänzen, was ich auch wichtig finde und versuche auch immer meinen Kollegen zu sagen, ist, wir dürfen aber auch challengen. Also wir dürfen den Vertrieb auch challengen. Ne? Also es war schon oft so, dass der Vertrieb A gesagt hat, aber die Zahlen haben B gesagt oder die Daten haben uns B gesagt. Und dann ist es auch eine spannende Diskussion, gemeinsam zu führen, warum ist denn da eine andere Wahrnehmung, wie wir das aber vielleicht aus den Daten rauslesen können. Und deshalb bin ich absolut bei dir. Wir müssen einfach mit den Leuten reden und die Richtigen zusammenbringen. Und dann wird es super spannend und macht Spaß.
Und das jetzt vorhin so nebenbei auch gesagt, so dass früher war es, oder es ist ja ganz oft so, der sich am lautesten meldet, der am lautesten schreit, kriegt irgendwie die meiste Aufmerksamkeit. Das kennt, glaube ich, jeder in der Organisation. Und bei dir sind ja jetzt auch nicht ganz wenig Stakeholder da dann auch irgendwie involviert. Ein Produktmanagement, du hast wahrscheinlich auch irgendein C-Level, die auch noch mitreden wollen. Du hast den Vertrieb, du hast ein Marketing-Team etc. Und jeder hat ganz viele Ideen und jeder hat ganz viele Prioritäten. Wie filterst du die Sachen raus, auf die du dann deine Energie verwendest? Weil wir haben ja alle viel, viel mehr Optionen, als wir Ressourcen und Zeit haben. Ja. Wie gehst du davor?
Ja, also zum einen geht es dann bei mir durch eine Art Readiness-Check durch. Das ist für mich schon mal so das Erste. Also die Readiness-Check beinhaltet zum Beispiel, ist es intern strategierelevant? Dann ist es für mich ein wichtiger Aspekt, was von einem Timing sprechen wir denn? Also oft werden die Sachen ja auch schon früh angekündigt, braucht man aber dann erst in 2 Jahren. Und durch diesen Prozess mit diesen Sprints sind wir inzwischen so, dass wenn wir eine Journey anfangen, sind wir 12 Wochen später im Testing. Also das heißt, ich schaue ganz stark drauf, was ist denn jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, so ein Thema dann im Detail auch anzuschauen. Hängt eine Messe, also vielleicht, ich habe jetzt ein Thema, wo dann zum allerersten Mal präsentiert wird auf einer Messe, Weltneuheit, dann wäre es vielleicht gut, ich kann danach ein Follow-up sicherstellen. Also das ist nochmal so, Timing ist ein wichtiger Aspekt und dann ist ein wichtiger Aspekt, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen schräg an, aber es geht los wieder mit dem Thema Ziele. Also wie stark können wir ein einzelnes Thema schon runterbrechen und haben wir einen Fokus drauf? Ich habe oft das Thema, Maria, mach mal. Aber dann ist für mich die Frage, ja, haben wir schon eine Fokus-Applikation? Gehe ich auf eine technologische Plattform? Fokussiere ich darauf mehr? Also wo steige ich denn ein? Und wie weit seid ihr schon, dass ihr die Kundensicht versteht? Das hat man ja auch schon jetzt im Verlauf des Gesprächs. Und dann ist es schon auch nochmal das Prüfen, ist der Kanal ready? Also wir haben oft Themen gehabt, wo einfach dann die Kanalperspektive noch gar nicht abgedeckt war, dann brauche ich marketingseitig einfach auch noch nicht starten. Und das Wichtigste ist natürlich, dass das Produkt auch verfügbar ist. Auch das hatten wir schon, dass da einfach dann noch Verzögerungen kommen. Und so versuchen wir aus einem Art Readiness-Check so ein bisschen eine Art Scoring zu machen, zu verstehen, wie reif ist das Thema. Und mit diesen Reifegrad gehe ich immer auch noch meine Abstimmung. Also auch da schaue ich immer wieder, dass ich meine verschiedenen Perspektiven zusammenkriege. Ich habe einen direkten Austausch mit Sales. Guck mal, das sind 5 Themen, die ich auf der Agenda habe, sind für mich alle ready, dass wir tiefer tauchen. Was ist jetzt deine Prio? Was würdest, wenn du könntest, welche 2 würdest du von 5 nehmen? Und das Gleiche mache ich mit unseren Kollegen in den Clustern. Auch da, um da nochmal so diese globale Brille auch mitzubekommen. Wie seht ihr das denn? Und dann geht's, wenn kein klares Bild ist, dann geht's eben hierarchisch nach oben. Dann geht's in den nächsthöheren ins Führungsteam. Und last but not least haben wir ja auch einen Vorstand, der dann die Entscheidung mitentscheiden darf. Aber das haben wir bisher nicht gebraucht. Also normalerweise allerspätestens dann auf Management-Ebene kommt die Priorisierung dann zustande. Und wir gucken halt, dass wir die Vorbereitung entsprechend gut mit einem Readiness-Check machen.
Der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Da war jetzt eine ganze Menge mit drin und ich versuche mal zusammenzufassen, was ich alles so mitgenommen habe. Das wird jetzt sehr, sehr anspruchsvoll. Ich schaue
okay,
mal, was
bin ich gespannt.
Ich auch. Also mit Maria Haag von Festo. Sie ist Head of Customer Journey and Campaign Management. Habe ich jetzt einen ganz schön wilden Ritt durch die Customer Journey gemacht. Und wir schauen uns erstmal an, wie das bei Festo betrachtet wird. Denn erstmal wird so diese ganze Customer Journey in mehrere Stufen unterteilt. So 5 Stufen sind es dann von Unaware, also die Leute haben keine Ahnung, dass sie ein Problem haben und sie kennen uns auch nicht, über Problem Aware. Dann kommt irgendwann so die, ich weiß nicht, ob Diagnose war da, Solution Aware haben wir da und Most Aware. Also das heißt, dann sind sie auch endlich kauf-ready. Und die Aufgabenstellung oder die Vorgehensweise von Maria ist, dass sie halt eben gucken, dass in jeder Stufe in diesem Entscheidungsprozess der passende Content und auch der passende Lead-Magnet da ist, dass die Leute ins System reinkommen können, so früh wie möglich. Das heißt, wenn sie irgendwann mal ready sind, sollen sie Festo schon ganz, ganz weit oben auf dem Schirm haben. Das ist ein längerer Prozess, auch der Kaufentscheidungsprozess bei Festo dauert durchaus länger, wie das im B2B halt so üblich ist. Und die Idee ist halt eben in jeder Stufe ein Lead-Magnet, danach findet dann ein Nurturing statt und die Leute werden zum nächsthöheren Lead-Magneten in Richtung Kaufentscheidung dann weiter genurtured. Dooferweise halten die Leute sich nicht immer an diesen Prozess und springen dann in ihrer Customer Journey wild hin und her, aber dafür hat Festo halt ganz, ganz viel Automation da auch gebaut, sodass die Leute dann immer einen passenden Status dann auch entsprechend abgeholt werden und immer mit dem passenden Content versorgt werden. Das ist natürlich etwas, das setzt man nicht mal ebenso um, sondern sowas entsteht im Laufe der Jahre. Wir kennen das selber bei uns auch und das ist ganz schön kompliziert und dann rennt man auch in die eine oder andere Sackgasse mal. Spannend fand ich das Thema Lead-Magneten, Checklisten als simpler Einstieg ist auch was ich sehr gerne empfehle, weil B2B, Mittelstand, die Menschen mögen Checklisten gerne auch in Excel-Form, weil ohne Excel geht ja nichts im B2B-Unternehmen. Wir haben die klassischen E-Books mit dabei, wir haben Webinare, On-Demand-Webinare auch mit dabei und dann im fortgeschrittenen Stadium der Customer Journey halt eben auch Tools, so Engineering-Tools, wo die Leute halt eben auch wirklich dann mitarbeiten können. Und auch ein Offline-Teil der Customer Journey, so das Festo Experience Center, ist natürlich deutlich anspruchsvoller, aber sorgt natürlich dann vielleicht auch für den letzten notwendigen Schubser von ich hätte Interesse hinzu, ich setze unten rechts die Tinte unter einen Vertrag. Was mir dabei mehrmals aufgefallen ist das, was gerne mal im Marketing vergessen wird. Wir sollten vom Kunden aus rückwärts denken. Also wirklich so dieses, welches Problem hat der Kunde und wie löse ich das eigentlich? Also welchen Teil zur Problemlösung des Kunden kann ich beitragen und von da aus rückwärts Kampagnen planen und nicht, ich habe einen Kanal, wie bespiele ich den Kanal? Das ist halt die falsche Herangehensweise. Und wenn wir vom Kunden aus rückwärts denken, dann kommen wir am ganzen Thema Sales, am Vertrieb nicht vorbei, weil die sind ja da, wo der Vertrag dann unterschrieben wird und von da aus dann halt eben auch rückwärts denken. Das heißt, bei all den Überlegungen, welchen Content spiele ich wo aus, was ist so die beste Antwort auf die Frage, die der Kunde eventuell im Kopf haben könnte in Form von Content, holt den Vertrieb mit rein, weil die beantworten oft im Gespräch ganz viele Fragen und können da dann halt eben auch entsprechend helfen. Also wirklich bindet den Vertrieb mit rein, bindet das Produktmanagement mit ein. Und das ist extrem wichtig. Und Maria hat auch erwähnt, das Thema Kommunikation. Wir sind zwar im B2B, aber das heißt nicht, dass wir den Menschen vergessen sollten. Also sie hat auch viel von emotionaler Kommunikation gesprochen. Also so sich reinfühlen in das Mindset des Kunden habe ich mir abgespeichert. Und das finde ich eine schöne Perspektive. Und fühlen und B2B, ja, das geht Hand in Hand. Das glaubt einem nicht jeder, aber das funktioniert tatsächlich. Und dementsprechend halt eben auch, wenn ihr in diesen Customer Journey Stufen denkt, schaut euch die passenden Kennzahlen an. Am Anfang der Journey, also wenn die Leute noch nicht aware für das Problem sind oder gerade erst damit starten, da geht's um Reichweite, also maximale Reichweite innerhalb der Zielgruppe für das Thema. Und später kommen dann halt eben solche Sachen auch wie: haben wir einen qualifizierten Lead? Haben wir Engagement zum Beispiel bei der Toolnutzung? Haben wir eine Conversion hin Richtung Vertrieb? Also die Kennzahlen dann entsprechend anzupassen und auch da sich klare Ziele setzen. Mein Lieblingsziel ist natürlich, wann gehen wir zum Kessler? Also wann machen wir eine Flasche Sekt auf, wenn wir das Ziel erreicht haben? Und das kann man ja auch in verschiedenen Stufen der Journey machen. Und da halt eben dann auch zu gucken, wie sieht die ganze Attribution aus, also welche Touchpoints müssen wir kreieren. Da schauen Sie sich ein 3-Monats-Zeitfenster an, was ich auch einen sehr guten Zeitraum finde, weil die Journey dauert wahrscheinlich länger, aber was vor 12 Monaten passiert ist, ist sehr, sehr schwer auf den heutigen Sales irgendwie zu attributieren. Deswegen so ein 3-Monats-Fenster finde ich da sehr schön. Und dann kommen wir noch so ein bisschen zu den softeren Fragen, nämlich Bauch oder Daten, Zahlen, Fakten. Und ja, Marias Antwort war total simpel, beides. So, das heißt, wenn du Erfahrungswissen hast und deine Sales-Kollegen Erfahrungswissen haben, nimm dieses. Dieses Bauchgefühl ist super wertvoll und validier das mit Daten und umgekehrt. Wenn die Daten etwas sagen, hör auf dein Bauchgefühl auch oder ergänze das und schau, dass du da dann die beste Lösung für findest. Und die große Herausforderung, die wir alle in allen Marketing-Teams haben, ist, wie treffe ich die Entscheidung, was ich mache und was ich nicht mache? Und da auch wieder von der Strategie aus denken und überlegen, zahlt das auf meine strategischen Ziele ein, führt mich das näher zum Kessler, zur Flasche Sekt oder halt auch nicht. Und dann zu gucken, wo packen wir dann wirklich diesen Fokus drauf. Also da so ein Readiness-Check hat sie vorgestellt. Also ist es strategisch relevant? Wie zeitkritisch ist das? Zum Beispiel, wenn ihr eine Präsentation zur Messe habt, also kriege ich das Timing hin? Zahlt es auf unsere Ziele ein? Kennen wir die Kundensicht? Also da so einen Check zu machen, so ein Scoring zu machen und dann eine Priorisierung zu machen. Wir haben in diesem ganzen Podcast nicht stark über Automation und Tools gesprochen. Wir haben gar nicht über AI gesprochen und das fand ich wunderbar, weil wir jetzt einfach mal über wirklich die, wie kann ich die Basics, und das sind wirklich die Basics, vom Kunden aus rückwärts denken, mit passendem Content entlang der Customer Journey machen, aber das in richtig, richtig gut, richtig durchdacht, mit einer steilen Lernkurve dabei, mach lieber das, anstatt dass du dich in irgendwelchen AI-Tools verzettelst. Also insofern, da war unfassbar viel drin und da muss ich einfach sagen, vielen, vielen Dank für all die Einblicke, Maria. Und was habe ich noch vergessen? Was musst du noch unbedingt ergänzen, damit wir das Ganze nochmal abrunden?
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das Wichtigste ist mitzunehmen, sich das Ziel klar zu sein und dann wirklich, wie du gesagt hast, vom Kunde zu kommen und zu überlegen, wo steht denn mein Kunde und ihn auf seiner Reise zu begleiten.
Ja, mega, mega gut. Also Maria, vielen, vielen Dank, sage ich jetzt einfach im Namen aller Hörerinnen und Hörer, weil ich glaube, das war wirklich sehr, sehr viel drin, auch sehr geerdet und nicht irgendwie so, ihr macht krassen Scheiß auf gut Deutsch, aber ihr macht das sehr, sehr geerdet, weil es sind halt eben die Grundlagen in sehr gut gemacht. Natürlich steckt da sehr viel Technologie, sehr viel Erfahrung. Ihr habt ein eigenes Analytics-Team etc. dahinter. Aber es sind halt eben einfach die Grundlagen. Vom Kunden aus rückwärts, hol den Vertrieb mit rein, hol das Produktmanagement mit rein und sei empathisch bei den Kunden. Und dann kann man so eine Maschinerie auch aufbauen. Mega, mega gut. Wir werden daran nochmal anknüpfen. Also ich werde dich definitiv nochmal im Podcast reinholen und dann mal über die Erfahrungswerte, die du jetzt noch nicht spoilern konntest, dann nochmal sprechen.
Das machen wir. Freue mich drauf.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir. Da bin ich aber ziemlich sicher. Und jetzt da hast du nur noch zwei Aufgaben. Nämlich erstens, falls es noch nicht passiert, den Podcast zu abonnieren. Und zweitens, gerne mit 5 Sternen bewerten, weil diese Bewertung hilft mir sehr, tolle Menschen wie die Maria davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, hier in diesem Podcast zu sprechen. Also, mach das einfach mal und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und tschüss.
Tschüss.